Evangelisch-Freikirchliche Gemeinde München-Perlach. Sie hören die Predigt vom 15. November von Pastor Emanuel Wieser. Die Predigt dauert etwa 30 Minuten.
Liebe Perlacher, für meine Frau und mich war es so etwas wie ein Besuch, oder ist es so etwas wie ein Besuch bei liebgewordenen Freunden aus vergangenen Jahren. Es ist ja auch schon wieder ein bisschen Zeit vergangen, aber es ist trotzdem schön, dass es hier noch Live-Gottesdienste gibt. Wir leben ja an der österreichischen Grenze und unsere Familie lebt ja auf der anderen Seite. Und da kommt ja jetzt ein massives Lockdown, wo sogar die katholische Kirche mit den Gottesdiensten aufhört, eine Zeit lang. Und so ist es schön, dass hier doch dieser Raum noch möglich ist, uns so zu begegnen. Heute nehmen wir uns ein bekanntes Gleichnis vor. Jesus erzählt darin von dem schönsten Fest im Leben von zwei Menschen. Doch es wird in diesem speziellen Fall von einer Störung überschattet. Ich spreche, es ist kein Geheimnis für euch, vom Gleichnis von den klugen und den törichten Brautmädchen. Und zwei aktuelle Bezüge lassen sich herstellen und sie wurden schon hergestellt heute im Eingang des Gottesdienstes. Da ist einmal der Bezug zur nahenden Adventszeit. Advent heißt ja, er kommt. Und genau das hören wir dann auch in der Geschichte. Da hören wir, siehe, der Bräutigam kommt. Ein adventlicher Text. Der zweite Bezug ist auch schon angeklungen in der Einleitung zum Gottesdienst, nämlich es ist die Frage, woher bekommen wir den Treibstoff, um längere Zeit, länger als geplant, länger als geahnt durchzustehen. Wir wissen ja, dass die Corona-Pandemie auch psychisch ziemlich starke Spuren hinterlässt bei Menschen. Was macht uns widerstandsfähig? Was gibt uns dann doch die Spannkraft wieder zu sagen, ja, ich habe so diesen inneren Halt, diesen inneren Zugang, dass ich es doch aushalte. In der letzten Zeit hören wir immer häufiger den Begriff Resilienz. Der ist so neu, dass in meinem E-Mail- und Textprogramm immer was anders reinspringt. Und oft übersehe ich es und wenn ich dann Mails ausschicke, steht da plötzlich Residenz oder Resistenz oder irgendwas anders. Also so lernfähig sind diese modernen Technologien auch noch nicht. Aber was heißt Resilienz? Resilienz ist für mich am leichtesten verständlich über seine Verwendung in der Materialkunde. Wenn sich ein Stoff, zum Beispiel Baustahl, unter Belastung verformt und dann wieder in seine ursprüngliche Form zurückgeht, spricht man von Resilienz. Er bleibt nach der Belastung nicht verformt oder verbogen, sondern geht wieder in seine ursprüngliche Gestalt zurück. Er hat also Widerstandskraft, aber nicht eine starre, spröde Widerstandskraft, sondern eine elastische. Das ist ja das Zeichen, wenn man es jetzt verlegt auf die Psyche, das Innere eines Menschen, wie das in letzter Zeit vornehmlich auch geschieht, dann ist es diese. Ja, manche haben sie in dem Bild von Stehaufmännchen auch versucht darzustellen, dass man sich doch wieder erheben kann und eben nicht dauerhafte Verformungen und Brüche dann in sich hat. Man hat ja im Thema in der Soziologie und Psychologie gemerkt, dass Menschen schwere Lebensumstände sehr unterschiedlich verkraften. Und man hat dann begonnen, da ein bisschen nachzuforschen, was sind so Elemente in der Lebensgeschichte, in der Einstellung, in der inneren Perspektive von Menschen, dass die einen unter den gleichen Umständen einfach besser und unbeschadet durchkommen. Jetzt steht dieses Wort Resilienz ja nicht in der Bibel. Aber in der Bibel steht sehr häufig ein Wort, ich habe es heute gelernt, 43 Mal. Oh, Entschuldigung, habe eins unterschlagen. Gell? Geduld, ne? Geduld, ja. Wortwörtlich heißt ja das neutestamentliche Wort, also das griechische Wort für Geduld, heißt ja drunter bleiben, hypomone. Es ist ein Wortbild und heißt die Fähigkeit, unter einer Last zu bleiben. Und ich finde, dass das sehr nahe dem kommt, was mit diesem neumodischen Wort Resilienz gemeint ist. Wer mehr Details will, muss dann, wenn die Corona-Zeit vorbei ist, meine Frau einladen, weil die weiß wirklich Bescheid. Die hat sich sehr mit diesem Thema befasst. Wir aber gehen jetzt zu dem Text und ich möchte Ruth Funke bitten, dass sie uns den Text liest.
Ich lese den Predigttext aus Matthäus 25, die Verse 1 bis 13 aus der Luther-Übersetzung. Ihr könnt das mitlesen über Folie. Dann wird das Himmelreich gleichen 10 Jungfrauen, die ihre Lampen nahmen und gingen hinaus dem Bräutigam entgegen. Aber 5 von ihnen waren töricht und 5 waren klug. Die Törichten nahmen ihre Lampen, aber sie nahmen kein Öl mit. Die Klugen aber nahmen Öl mit in ihren Gefäßen, samt ihren Lampen. Als nun der Bräutigam lange ausblieb, wurden sie alle schläfrig und schliefen ein. Um Mitternacht aber erhob sich lautes Rufen. Siehe, der Bräutigam kommt, geht hinaus, ihm entgegen. Da standen diese Jungfrauen alle auf und machten ihre Lampen fertig. Die Törichten aber sprachen zu den Klugen, gebt uns von eurem Öl, denn unsere Lampen verlöschen. Da antworteten die Klugen und sprachen, nein, weil sonst würde es für uns und euch nicht genug sein. Geht aber zu den Händlern und kauft für euch selbst. Und als sie hingingen zu kaufen, da kam der Bräutigam und die bereit waren, gingen mit ihm hinein zur Hochzeit und die Tür wurde verschlossen. Später kamen auch die anderen Jungfrauen und sprachen, Herr, Herr, tu uns auf! Er aber antwortete und sprach, wahrlich, ich sage euch, ich kenne euch nicht. Darum wachet, denn ihr wisst weder Tag noch Stunde.
Die Erzählung ist direkt aus dem Leben der Menschen damals gegriffen. Und es gibt interessante Einzelheiten, die uns den Hintergrund noch farbiger und lebendiger darstellen. Aber auf den eigentlichen springenden Punkt, den uns Jesus ans Herz legen will, lässt sich nur schwer der Finger legen. Was ist die Nachfüllpackung am Lampenöl? Denn die Nachfüllpackung ist es, was die gescheiten Mädchen von den Dummen unterscheidet. Behalten wir im Blick, dass die Geschichte nicht gute und böse Mädchen unterscheidet, sondern umsichtige und kurzsichtige. Solche, die auf die Situation vorbereitet waren und solche, die von den Ereignissen überrumpelt wurden. Keinem der Mädchen wird in Jesu Erzählung Bosheit, eine böse Absicht unterstellt. Und doch sind die Folgen weitreichend. Versuchen wir nochmal mitzuerleben, wie die ersten Hörer das umgesetzt haben, verstanden haben, was Jesus ihnen hier erzählt. Eine Hochzeit ist ja auch heute noch der Anlass, an dem die Verwandtschaft von fern und nah zusammenkommt. Und in der damaligen Welt war das noch ausgeprägter. Viel weniger Unterhaltung, viel weniger Abwechslung, viel mehr Arbeit, hauptsächlich bäuerliche Arbeit. Und dann eine Hochzeit. Das war einfach ein Großereignis, Nicht nur für die Familie, sondern für das ganze Dorf. Genau genommen schildert Jesu aber nicht die Hochzeit in unserem Sinn, sondern das Fest der Heimholung der Braut. Denn der Ehevertrag war lange davor schon zwischen den Familien ausgehandelt worden und frühestens ein Jahr nach dem vertraglichen Eheschluss wurde die Ehe dann gelebte Wirklichkeit. Der Bräutigam holte die Braut zu sich. Und das wurde dann mit einem rauschenden Fest gefeiert, bei dem es Überfluss gab, wo sich die Tische nur so bogen an guten Dingen, die man sonst vielleicht Jahr aus Jahr ein nicht genießen konnte. Wenn der Abend kühler wurde, sammelten sich die Burschen beim Bräutigam. Vor dem Haus der Braut trafen sich die Brautjungfern und warteten auf ihren Einsatz. Sie sollten dem Zug des Bräutigams entgegengehen, ihn zum Haus der Braut geleiten und dann in einem fröhlich jubelnden Prozessionszug zurück zum Haus des Bräutigams. Und dort fand dann das große Fest statt, nicht nur die ganze Nacht, sondern 3 Tage lang. Doch, wir haben es gehört, in dieser Geschichte kam es zu einer Panne. Die 10 Jungfrauen nahmen ihre Lampen und gingen hinaus dem Bräutigam entgegen. Als nun der Bräutigam lange ausblieb, wurden sie alle schläfrig und schliefen ein. Um Mitternacht aber erhob sich ein lautes Rufen, siehe, der Bräutigam kommt, geht hinaus ihm entgegen. Da standen diese Jungfrauen alle auf und machten ihre Lampen fertig. Was hier Lampen genannt wird, ist nicht das gleiche wie die Öllämpchen, die man im Haus verwendete, die eine lange Zeit brannten, viele Stunden, sondern es waren Ölfackel, wie man sie in der alten Welt für nächtliche, abendliche Feste verwendet. Und die hatten eine größere Flamme und entsprechend kürzere Brenndauer. Leute, die das wissen, sollten sagen, so etwa 2 Stunden brannte so eine Fackel. Und wie gesagt, hier war es zur Abwechslung einmal nicht die Braut, die viel zu lange brauchte, sondern der Bräutigam. Es war schon gegen Mitternacht, bis sich der Zug des Bräutigams endlich ankündigte. Jetzt kommen sie endlich. Die Mädchen waren inzwischen eingeschlafen und die erste Ölfüllung der Fackel war praktisch ausgebrannt. Gleich am Anfang der Geschichte hat uns Jesus auf die Spur gebracht, worauf wir aufmerken müssen. Er hat nämlich gesagt, die einen waren töricht und die anderen klug. Und die törichten Jungfrauen nahmen ihre Lampen, aber sie nahmen kein Öl mit. Die klugen aber nahmen Öl mit in ihren Gefäßen samt ihren Lampen. Und jetzt zeigt sich das Dilemma. Die Törichten wollten Öl von den Klugen. Doch die anderen, die klugen Mädchen, antworteten nein. Sonst reicht es für uns beide nicht, also beide Gruppen nicht. Ihr müsst zum Kaufmann gehen und selber was nachkaufen, Nachschub kaufen. War das gemein von den klugen Jungfrauen, dass sie ihr Öl nicht geteilt haben? Nun stellen wir uns vor, 2 Familien mit getrennten Autos fahren zu einem Treffen irgendwo weit weg und plötzlich bleibt ein Auto liegen. Man hat übersehen, dass man nicht vollgetankt hat. Der andere hatte einen Reservekanister. Aber auch da kann man nicht sagen, na, teilen wir es uns, in 20 Minuten liegen wir dann beide sozusagen am Straßenrand. Und von daher heißt es, na, du musst zurück. Ich fahre inzwischen weiter, du musst zurück. So etwa können wir es uns vorstellen. Alle 2 Stunden musste nachgefüllt werden und die Nacht war lang. Und der Hinweis auf den Kaufmann war auch nicht zynisch, sondern realistisch. Eine Hochzeit war so wichtig, dass der Kaufmann sicher aus dem Schlaf geholt werden konnte, wenn er nicht sowieso beim Fest dabei war, weil das ganze Dorf ja beisammen war. Aber das dauerte eben seine Zeit und dann war es zu spät. Was heißt das, zu spät? Auch da müssen wir ein bisschen was verstehen. Bei jüdischen Festen gab es eine festgelegte Regel. In der ersten Runde wurden Vorspeisen gereicht, da konnten verspätete Gäste noch dazustoßen. Aber zu Beginn des Hauptgangs setzten sich die hatten ja keine Tische, sondern eben nur den Boden, wo man sich in Gruppen zusammensetzte. Man stellte auch Essen und Trinken auf den Boden und ab dem Zeitpunkt galt die Regel, dass zu spät kommende nicht mehr dazukommen können. Das war festgelegt und darum gab es bei so einer Situation ein zu spät. Weil die unklugen Mädchen eben den Umweg zum Kaufmann nehmen mussten. Als sie hingingen zu kaufen, kam der Bräutigam und die bereit waren, gingen mit ihm hinein zur Hochzeit und die Tür wurde verschlossen. Es gab da eben dieses peinliche, traurige zu spät. Aber die eigentliche Frage, die muss uns jetzt beschäftigen, denn die geht uns ja was an. Alles andere, alle anderen Details sind ja interessant, machen die Erzählung färbiger. Wir verstehen das eine oder andere besser. Aber das, was Jesus will, dass wir wissen heute, das ist die Frage, was ist die Nachfüllpackung an Lampenöl, die die klugen Brautjungfern bei sich hatten? Und Jesus macht es uns nicht leicht, sondern er mutet es uns zu und traut es uns zu, das zu erspüren. Denn er sagt nirgendwo, das ist es. Sondern er sagt, er spürt es, worum es geht. Diese Unsicherheit in der Auslegung hat zu verschiedenen Ansätzen geführt. Es gibt zum Beispiel eine Auslegungstradition, die besagt, die Nachfüllpackung sei der Heilige Geist. Das leuchtet uns durchaus ein. Wir können ja darauf verweisen, dass das Öl an vielen Stellen in der Bibel den Heiligen Geist symbolisiert. Und es ist ja der Heilige Geist, der den Glauben am Brennen hält, wenn die eigenen Reserven aufgebraucht sind. Paulus sagt ja sogar, der Heilige Geist betet für uns, wenn wir die Worte nicht mehr finden. Ja? Also das ist nicht falsch, aber Jesus selber unterstützt dieses Verständnis nicht. Denn in seiner Erzählung haben alle 11 Mädchen anfangs gebrannt, waren gleich begeistert, haben sich gleich in gleicher Weise gefreut auf dieses große Fest. Haben ihre Fackeln geschwenkt und haben gejubelt und sich gefreut. Eine andere Auslegungstradition setzt bei dem Nachsatz an, in dem es heißt, drum wachet, denn ihr wisst weder Tag noch Stunde. Das ist sicherlich ein Wort aus Jesu Mund. Es gibt aber Bibelausleger, die sagen, es wurde hier für die mündliche Tradition wurden immer thematische gleiche Teile zusammen überliefert, um sich zu merken, um das Stichwort zu haben. Denn in der Geschichte selber sagt ja Jesus nicht eigentlich das. Er sagt ja nicht, dass die klugen Jungfrauen eisern wach geblieben sind und sich gerade noch wach gehalten haben und dann waren sie bereit, sondern es heißt, sie sind alle miteinander eingeschlafen. Also hier ist der Unterschied noch nicht. Wir müssen ein bisschen weiter fühlen, worauf es ankommt. Der Unterschied besteht einzig darin, dass die klugen Jungfrauen einen Vorrat an Lampenöl hatten, auf den sie sofort zurückgreifen konnten. Sie hatten sich darauf eingestellt, dass es lange dauern könnte. Für die anderen war der Nachschub an Lampenöl nicht bei der Hand und sie brauchten Zeit, die sie letztlich dann nicht hatten. Für mich hat sich es gibt so Bibelstellen, wo man auch nach 40 Jahren theologischer Arbeit immer noch kämpft. Ja, ich könnte jetzt ein paar andere Gleichnisse nennen, wo man immer sagt, ich muss noch einmal drum ringen. Und so hat sich bei mir in der Vorbereitung haben sich zwei Aussagen herauskristallisiert, in die ich euch noch mit hineinnehmen möchte. Die erste Aussage lautet, wappne dich mit der richtigen Einstellung. Was soll das heißen? 1. Petrus 4,1 in der neuen Genfer Übersetzung erklärt es uns. Christus hat also am eigenen Leib erfahren, was Leiden heißt. Macht euch daher seine Einstellung zu eigen, damit ihr für alle Herausforderungen gewappnet seid. Jesus sagt im Gleichnis das, was Petrus uns hier erklärt, nämlich es gibt eine Einstellung, die uns hilft, uns vorzubereiten auf Durchhänger, auf Zeiten, die zäh sind, auf Zeiten, die mühsam werden, weil sie gefühlt nicht zu Ende gehen. Es gehört zu den grundlegenden und unerlässlichen Grundfähigkeiten unseres Glaubens, dass wir geduldig durchhalten lernen mit Belastungen, die sich nicht wegwünschen lassen. Es gibt ja durchaus auch biblische, christliche Traditionen, die sagen, du kannst alles sofort sozusagen weggeben. Es bleibt keine Belastung. Jesus sagt hier was anderes. Er sagt, ihr müsst euch wappnen, damit das belastende, schwer verständliche Zeiten im Leben und im Glauben kommen. Auf diese Möglichkeiten müssen wir uns einstellen. Diese Einstellung wappnet uns, schützt uns vor Enttäuschungen an Gott und am Glauben. Das moderne Leben hilft uns nicht bei dieser Einstellung, denn es basiert auf dem Anspruch, Moment mal, da gibt es ein Glas Wasser, das hilft mir jetzt. Danke. Das moderne Leben basiert auf dem Anspruch, alles jederzeit zu kriegen, besorgen und nachholen zu können. Im ersten Lockdown waren wir froh, dass man Toilettenpapier immer jederzeit nachkaufen konnte. Das hat sich dann erst allmählich herumgesprochen. Aber diese Einstellung, man kann immer alles, es ist immer Zeit und man kann immer alles nachholen, es ist immer alles zu haben. Das nehmen wir auch in unser Glaubensleben mit. Das entspricht aber nicht der Wirklichkeit des Lebens und nicht der Wirklichkeit des Glaubens. Schon der Kohelet, der Prediger im Alten Testament, sagt, alles Ding hat seine Zeit. Und da kommt eben auch die Zeit des Weinens und dann auch wieder die Zeit des Lachens. Wir müssen nicht ständig mit eingezogenem Kopf leben, in Erwartung des Allerschlimmsten. Aber Jesus selbst und die Aposteln fordern von uns, dass wir uns auf mühsame Zeiten einstellen. Und wir müssen das auch akzeptieren und Teil unseres Lebenskonzepts machen. Und der Schreiber des Hebräerbriefes hat auch damit zu kämpfen, dass in den Gemeinden so eine Kurzatmigkeit, in den Gemeinden, die er anschreibt, so eine Kurzatmigkeit eingetreten ist. und dass man ungeduldig ist und schnell zu Ende ist mit seinem Glaubensspannkraft. Und er sagt, werft euer Vertrauen nicht weg, welches eine große Belohnung hat. Geduld aber habt ihr nötig, damit ihr den Willen Gottes tut und das Verheißene empfangt. Geduld habt ihr nötig. Wir haben es Anfang des Gottesdienstes schon sehr schön ausgebreitet in unseren Gedanken. Das also ist die erste Aussage, dass wir uns wappnen mit dieser richtigen Einstellung. Die zweite Aussage lautet, leg vorausschauend Vorräte an. Natürlich geht es um die inneren Vorräte der Seele, des Geistes. Lege vorausschauend Vorräte an. Es gibt Stress- und Alarmsymptome, Alarmzustände, plötzliche Situationen, in denen wir eben nicht alles nachholen können, was wir langfristig vernachlässigt haben. Was wir nicht in einem kontinuierlichen Glaubensleben in Ruhe gesammelt haben, lässt sich nicht mit einem Fingerschnippen nachholen. Es gibt Gewachsenes, das sich in uns sammelt und dann macht es uns widerstandsfähig, resilient. In meiner Erinnerung haben sich einige Gespräche mit alten Christen und Christinnen eingeprägt über Lebenssituationen, wo sie in plötzlich eintretende Krankheiten, in politischen Katastrophen, zum Beispiel mit Flucht nach dem Krieg, in schweren Angstzuständen oder auch im Gefängnis von einer besonderen Notration zehren konnten. Sie nannten dabei Bibelsprüche, die sie gelernt hatten, Psalmen, vor allem auch Liedstrophen, die sie auswendig kannten. Völlig unvorbereitet waren sie in eine Situation geraten und konnten doch in ihrem Inneren dann diese Notration anzapfen. Sie konnten danach greifen und konnten das Licht ihres Glaubens, der Hoffnung und der Liebe nähren, Durchhaltekraft geben. Ich frage jetzt, vielleicht unhöflicherweise im Du, aber ich spreche euch jetzt mal im Du an. Hast du einen solchen Vorrat? Was sammelt sich bei dir so an dieser Ration? Wenn es ganz plötzlich darauf ankommt, dass man innerlich nicht nackt und leer dasteht, liest du die Bibel? Fütterst du regelmäßig dein Innerstes, indem du wichtige, gute, geistliche Bücher liest? Kennst du Liedertexte, die im entscheidenden Moment wie eine kleine Mini-Predigt sein können? Es müssen nicht die alten sein, obwohl die alten Choräle natürlich, sagen wir, die kompaktesten seelsorgerlichen Mini-Predigten gibt, sind, die wir in unserer Tradition haben. Aber es ist auch das Lied, meine Zeit steht in deinen Händen. Das kann schon einem Licht und Stärke geben. Sprichst du regelmäßig mit Gott? Kennst du seine Stimme? Bist du geübt darin? Ja, alle diese Dinge gehören dazu, dass sich ganz unspektakulär in uns so ein Vorrat sammelt. Ganz normal leben mit Gott, mit Jesus Christus. Und dann gibt es diesen Vorrat. Davon bin ich ganz überzeugt. Es gibt ja auch diesen Blaulichtglauben. Wo man sagt, ach geh, dieser Vortrag über Leiden in der Bibel und so, ach, das höre ich mir jetzt gar nicht an, ich plane lieber den nächsten Ausflug. das kann ich dann, wenn es mir mal nicht gut geht. Ja? Jesus Christus sagt, Moment, es kann schon sein, dass du dann die Zeit nicht mehr hast, deine Gedanken vorzubereiten auf so Durchhaltezeiten. Ja, wir haben eingangs von Resilienz gesprochen, von der Fähigkeit also, starken Belastungen zu begegnen und wenn man niedergedrückt wurde, wieder aufzustehen. Wir haben es ganz in die Nähe gerückt von der Geduld, drunter bleiben. Und wir haben heute zwei Komponenten der Resilienz dazugelernt. Stell dich darauf ein und akzeptiere im Inneren, dass wir keinen Anspruch darauf haben, dass es immer gut geht und immer störungsfrei ist. Das ist eine wichtige Einstellung. Und das Zweite ist, lass den Blaulichtglauben hinter dir, der dir einreden will, dass du dich um den Glauben erst kümmern musst, wenn du einmal alt und krank bist, sondern mach es als Teil deiner Lebensweise, dich anzufüllen mit Erkenntnissen, mit guten Gedanken, mit Büchern, die du liest, Dingen, die du auswendig lernst, die bewähren sich. Dann hast du nämlich diese Nachfüllpackung an Öl bei der Hand, wenn du einmal aufgeschreckt wirst und sofort auf diesen Schatz zurückgreifen musst. Jakobus spornt uns an, und ich wiederhole da den Vers, den wir gehört haben. Liebe Geschwister, seid geduldig und stärkt eure Herzen. Amen.